Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Kultur trifft Haltung. Herzlich willkommen zu der 32. Ausgabe des Culture Clubs. In unserer Juli-Folge spreche ich mit der Geschäftsführerin von Viva Con Agua Arts, Agnes Fritz, dem Vorstandsmitglied von Hamburg Pride, Manuel Opitz, sowie dem Verantwortlichen für das MS Artville, Arne Empen. Gemeinsam beleuchten wir die Schnittstelle zwischen kulturellen Großereignissen und aktivistischem Engagement. Aufgenommen wird diese Folge in der Millantor Gallery, also mitten im Millantor-Stadion, und präsentiert von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Agnes, du wurdest 1984 in Kirchheim-Teck geboren. Nach deinem Studium in Osnabrück, Hamburg und Argentinien, was für eine Reihe, warst du mehrere Jahre in der Kulturbranche aktiv. Dann bist du zu Viva Con Agua gekommen. Seit 2021 bist du Geschäftsführerin der Viva Con Agua Arts GmbH und organisierst im Rahmen dessen auch die Millantor Gallery, ein internationales Kunst-, Musik- und Kulturfestival für kreatives Engagement sowie kreative Aktionen und Kunstkooperationen, das in diesem Jahr vom 10. bis 13. Juli stattfindet. Die Millantor Gallery steht seit Jahren für die eben genannte Verbindung von Kunst, Musik und Engagement. Was hat sich in der Haltung oder in der Wahrnehmung eures Publikums über die Jahre verändert? Ich sag mal, so ein Einschnitt war ja Fridays for Future. Ihr wart weit davor. Gab es da irgendwie auch für euch so einen Schnitt? War freitags auf einmal voller?
Nee, interessanterweise, über die Jahre hinweg ist Samstag und Sonntag voller geworden, voll mit Familien. Ich glaube, da merkt man, dass wir so ein Stückchen älter geworden sind und auch das Publikum ein Stückchen älter wurde. Aber ansonsten, ja, liegt es immer daran, wer gerade auf den Panel-Talks sitzt, wer gerade im Publikum ist. Da merkt man auch die unterschiedlichen Durchmischungen, je nachdem, wen wir booken. Und ja, dann haben wir ein Kids-Programm noch auf die Bühne gestellt. Jedes Jahr ist es toller geworden und das zieht natürlich auch genau diese Familien an.
Wir kommen zu Manuel Opitz. Du wurdest 1988 in Berlin geboren. Nach deinem Studium bist du nach Hamburg gezogen, Wissenschaftsjournalist geworden und engagierst dich seit 2020 ehrenamtlich als Vorstandsmitglied und Sprecher von Hamburg Pride. Der gemeinnützige Verein organisiert die Pride Week mit der CSD-Demo am 2. August und bringt queere Sichtbarkeit auf die Straße. Manuel, wie einfach ist es denn, sowas in Hamburg zu organisieren? Ich denke da vor allen Dingen an viele Freundinnen und Freunde, die sowas in meinem Bekanntenkreis in Dresden organisieren. Die haben, glaube ich, mit ganz anderen Hindernissen zu kämpfen. Was sind so deine Hindernisse?
Das glaube ich sofort. Das hängt ja auf jeden Fall immer mit der Stadt zusammen. Und wir haben ja das Glück, hier in Hamburg zu sein. Das ist ja einfach tatsächlich eine sehr, sehr liberale Stadt. Und das schon seit vielen Jahren. Und das merken wir natürlich auch bei der Organisation des CSD. Und das heißt, wir haben hier keine politischen Wegsteine oder sowas, die uns irgendwie im Weg rumliegen und die wir wegräumen müssen, sondern wir haben Rückendeckung und das fühlt sich gut an und das muss aber eben auch so bleiben und dafür gehen wir ja auch auf die Straße, dass das eben auch nicht nachlässt. Und gleichzeitig merken wir aber natürlich auch, dass es ja bundesweit eben doch eine andere Entwicklung gibt. Da weiß man ja gerade nicht so richtig, wo Queerpolitik hingeht in den nächsten Jahren. Von daher sehen wir uns da in den nächsten Jahren schon auch mit gewissen Herausforderungen auseinandergesetzt. Herausforderungen, die wir so haben in Hamburg. Dieses Jahr zum Beispiel, dadurch, dass in den letzten Jahren die CSD-Demo immer größer geworden ist und immer mehr Menschen an die lange Reihe geströmt sind, mussten wir dieses Jahr ausweichen und komplett was Neues basteln. Das sind so die Herausforderungen,
mit denen wir... Wo geht's jetzt hin?
Wir starten jetzt am Lübecker Tor und dann geht's über den Steindamm, dann weiter Steinstraße, dann Mönckebergstraße und dann zur Lombardsbrücke. Und das heißt also, da müssen wir auch einfach organisatorisch ganz anders manchmal denken. Das sind so die Herausforderungen, mit denen wir uns so rumschlagen.
Arne Empen, du musst dich mit ganz anderen Dingen rumschlagen. Zunächst bist du aber erstmal 1990 in Husum geboren. Nach deinem Studium in Hamburg hast du unter anderem für Arte und den Südpol gearbeitet. Warst bei der Fusion und Fridays for Future aktiv und bist Vorstand des Kunstfelder e.V., der das MS Artville am 27. Juli ausrichtet. Außerdem arbeitest du für die Kopf und Steine GmbH als Bookingleitung und buchst das Habitat Festival den Vogelwall und bist am DJ-Booking für das MS Dockville beteiligt. Das ist echt eine ganze Menge. Also während die anderen beiden Beteiligten hier so mal kurz für 3 Tage irgendwas organisieren und wahrscheinlich nur ein paar Wochen dafür brauchen, hast du doch einige Veranstaltungen zu tun. Wie schaffst du das?
Also ich glaube, dass wir alle wahrscheinlich ganzjährig an den Veranstaltungen arbeiten. Weil das, glaube ich, bei Großveranstaltungen
per se der Fall ist.
Nein. Man gucken, vielleicht kommt die ja noch, aber ich glaube, grundsätzlich ist da auch eine große inhaltliche Nähe. Aber ja, wir sind, also ich bin jetzt hauptsächlich mittlerweile bei Kopf und Steine aktiv und wir sind als Firma schon wirklich ganzjährig mit den Festivals beschäftigt. Das sind einfach 4, 5 Festivalwochenenden, die wir organisieren und wir machen hauptsächlich auch die ganze Produktion alleine, also in-house. Und genau, da gibt es schon viele Themen, die ganzjährig anfallen. Ich buche selber auch ungefähr 200 KünstlerInnen oder so. Das sind schon allein 300 Mailverläufe, die dann übergehen in Verträge, in Kommunikation und so. Also ja, das ist auf jeden Fall eine ganzjährige Arbeit. Genau.
Um mal grundsätzlich rauszufinden, seid ihr euch irgendwie schon mal über den Weg gelaufen, ihr drei? Gab es eine Zusammenarbeit oder fängt die jetzt heute erst an?
Also ich kann sagen, dass es zwischen Viva Con Agua und uns durchaus Zusammenarbeit gibt, aber Agnes und ich sind uns auch noch nie begegnet vorher.
Hatten aber einen Mailverlauf letzte Woche, das genau. Ist ganz interessant, so ganz kurzfristig.
Heimliche Absprachen.
Ja, und wir hatten letztes Jahr einen Produktionsaustausch auch. Also Kopf und Steine war produktionszeitig bei der Millantor Gallery mit Blick hinter den Kulissen. Das war sehr schön und wir haben das Gleiche dann eben beim Docville auch gemacht. Das heißt, wir hatten da inhaltlichen Austausch und haben auch im Kunstbereich versucht, jetzt eine Kooperation auch hinzubekommen und auch Förderung zu bekommen. Das war sehr schön. Letztes Jahr, es hat nicht ganz so geklappt, wie wir das wollten, aber zumindest ist die Verbindung da und die Kooperationswilligkeit.
Und auch im Hinblick auf Ehrenamt gibt es da, glaube ich, einen großen Austausch, weil vereinsseitig sind wir dann teilweise auch auf ehrenamtliche Strukturen angewiesen. Das ist ja oft auch so beim Thema Aktivismus, politische Haltung, dass da viel ehrenamtliche Arbeit stattfindet. Genau, da gibt es schon einen Austausch, ja.
Ja, Manuel, du bist zumindest auf beiden Veranstaltungen schon gewesen.
Ja, genau, das definitiv. Und der Austausch und der weitere, die Vertiefung kann jetzt ja ab jetzt folgen.
Unbedingt, unbedingt. Es gibt ein Zitat, was mich schon seit vielen Jahren begleitet, auch bei der Umsetzung vom Hanse-Rendezvous, was die Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio ja auch machen, den Kulturtreff hier in Hamburg. Das stammt von Theodor Heuss. Mit Politik kann man keine Kultur machen. Vielleicht kann man mit Kultur Politik machen. Lasst euch das mal auf den Ohren zergehen. Agnes, gibst du Herrn Heuss da recht?
Och, ich würde sagen in beide Richtungen. Das eine ist vielleicht historisch geprägt in Deutschland, der Föderalismus und das damit entstandene auch Fördersystem von Museen und von vielen sehr kleinen Kulturbetrieben, was bei uns nun mal ja in den letzten 200 bis 500 Jahren einfach schon in unseren Wurzeln ist und was wir, glaube ich, gar nicht so schnell rausbekommen. Und was jetzt natürlich sich geändert hat, nachdem dort auch einfach die wirtschaftliche Unterstützung nicht mehr so da war und das einfach prekärer war. Und das ist ja schon ein Gegensatz zu Systemen wie USA oder England, wo es eben nicht ganz so geprägt war in den letzten 200 Jahren. Ich glaube aber, dass wir in den letzten 5 bis 10 Jahren gemerkt haben, dass Kultur Politik machen muss, dass wir da aktiver werden müssen und dass wir als Zivilgesellschaft lauter werden können. Und ich finde, die universellen Sprachen, wir nennen das immer Kunst, Musik, Kultur und auch mal Sport, aber auch alle anderen Sprachen, ja, sind dafür da irgendwie, dass wir laut werden können und dass es Ventile der Gesellschaft sind, die genau dort, wo vielleicht eben die Sprache noch nicht so groß und so laut ist, laut werden kann und in die Gesellschaft reinstrahlen kann und damit hoffentlich auch in die Politik.
Manuel, deine Absichten mit der Veranstaltung sind natürlich erstmal sehr politisch geprägt. Wie wichtig ist denn eigentlich auch ein gutes kulturelles Programm? Also ich teile euren Musikgeschmack dort ja nicht zwingend immer, aber es ist ja für einen guten Zweck.
Och, also wir haben so viele Tracks und eigentlich für jeden Musikgeschmack was dabei. Also da ist von Schlager bis...
Ich habe die Foo Fighters noch nie bei der Brandy gehört.
Die sind zu teuer, ja.
Dafür müssen wir noch Sponsorengelder sammeln, würde ich sagen. Dann vielleicht nächstes Jahr auf dem Straßenfest.
Aber wie wichtig ist Kultur für euch?
Für uns ist Kultur extrem wichtig. Das ist beides für uns untrennbar miteinander verknüpft. Und in dem Zitat hieß es ja gerade noch, vielleicht kann Kultur die Politik beeinflussen. Das vielleicht, das muss man ja streichen und wirklich sagen, wie Agnes gerade gesagt hat, muss Politik beeinflussen. Und wir verstehen ja auch den CSD und vor allem die CSD-Demo als einen Hebel, um in die Politik reinzuwirken, um Forderungen auf die Straße zu bringen, zu kanalisieren und zu bündeln und uns stark zu machen. Und natürlich gibt es auch immer bei der Pride Week ein kulturelles Programm. Also es finden während dieser Pride Week mehr als 100 Veranstaltungen statt. Und die sind natürlich auch kulturell geprägt, kulturpolitisch, gesellschaftlich. Mhm. Ja.
Achtung, Achtung, Werbung. Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch, damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein SixthShare, ShareNow oder Miles-Auto mieten, ein Tier- oder Voi-E-Scooter oder ein Moja-Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Arne, was war denn eigentlich als erstes da auf die gefallen, dass du am Anfang nicht mit dabei warst? War es der Vogelball? War es Dockville? War es Artville?
Das Dockville war die erste Veranstaltung mit der Idee, Musik und Kunst zu verbinden, was mittlerweile eigentlich auch bei so großen Major-Festivals gang und gäbe ist, wobei das oft dann so ein bisschen Beiwerk ist und dann gibt es ein bisschen Kunst. Das ist ja bei uns schon jetzt nicht ganz gleichberechtigt, aber so, dass es auch sehr viele Kunstwerke gibt, Kunstführung und so weiter. Und der Vogelball, was ja unsere Veranstaltung mit einem sehr queeren, diversen Programm ist, der ist so 2-3 Jahre später dann ins Leben gerufen worden. Aber das Dockville, unser größtes Festival, war schon so der Startpunkt, von dem aus alles ausging. Und da muss man auch sagen, gerade in so einer, ich sag mal, postpandemischen Kostenwelt, wo wir wirklich Schwierigkeiten haben, mit extremen Kostensteigerungen Gewinne zu machen, ist das Dockville für uns total wichtig, weil das mit über 20.000 Leuten auch eine Veranstaltung ist, wo wir auch Gewinn machen, was bei anderen Veranstaltungen, die wir machen, gar nicht so der Fall ist. Deswegen ist es gerade auch tatsächlich eine schwierige Zeit, um so als Veranstaltende aktivistisch und politisch auch irgendwie aktiv zu sein. Denn Geld ist wirklich überall knapp, da sehe ich hier schon so nicken in der Runde. Und es wird immer schwieriger, Sponsorengelder zu akquirieren und so weiter. Und Leute haben auch immer weniger Geld zur Verfügung für Kultur. Und da sind wir gerade wieder in einer ganz guten Lage und uns geht's gerade so ganz gut. Das ist aber seit der Pandemie wirklich auch mehr Arbeit geworden, da am Leben zu bleiben.
Du sprichst jetzt schon von den Sponsoren, dann wollen wir doch mal darüber sprechen. Gibt es eigentlich eine Grenze für euch, Agnes? Da kommt jemand mit 50.000 Euro. Bei welchen Firmen würdest du sagen, ach nee, lass mal.
Ja, da gibt's ganz schön viele Firmen. Also, weil wir haben zwei Richtungen einen Wertecheck. Wir haben einmal den Wertecheck von Viva Con Aqua aus und da gibt's auch schon Spenden und Sponsoren, die wir zuhauf abgesagt haben. Und wir veranstalten das Ganze im Millantor-Stadion. Das bedeutet, der FC St. Pauli arbeitet hier mit uns und auch dort gibt es Werte, die dahinter stehen. Und auch viele Firmen, wo wir Nein sagen oder die eben auch Sponsor sind hier beim FC St. Pauli und der Wettbewerb nicht angefragt werden könnte.
Ja. Manuel, wie ist bei dir?
Für uns gilt das natürlich. Sponsoren? Ja, für uns gilt das natürlich genauso. Wir würden auch nicht von jedem, der da angelaufen kommt, Geld nehmen. Denn wir vertreten ja auch Werte, von denen wir erwarten, dass das Unternehmen diese Werte dann ebenfalls verträgt. Anders geht das für uns gar nicht und das könnten wir sonst auch gar nicht verantworten. Das ist ja so das Stichwort Pinkwashing, ne? Wenn Firmen so tun, als wenn sie besonders queerfreundlich sind und ein bisschen die Regenbogenfahne schwenken und dann meinen, dass das schon reicht. Und dann sagen wir, nee, das reicht nicht. Einmal im Jahr die Regenbogenfahne zu zeigen, das ist eben nicht genug.
Vor 3 Jahren habe ich in New York für ein paar Wochen gelebt, mitten im Village, direkt um die Ecke von der Christopher Street und es war Pride Month. Und was mir da aufgefallen ist, die Firmen haben sich's ganz einfach gemacht. Sie mussten gar nicht teilnehmen, denn sie haben einfach nur Regenbogenprodukte entstanden. Morgens hast du Regenbogenbagel bekommen, hast aber auch schön. Von den großen Firmen Turnschuhe, Klamotten, alles Mögliche immer wieder mit Bezug dieser Sache irgendwie bekommen. Ich meine, ihr habt's relativ einfach durch diese Sichtbarkeit, also so wie man einen Regenbogen außerhalb eines Himmels sieht, denkt man möglicherweise genau an diese Werte. Gibt's da möglicherweise hier in Hamburg auch so falsche Ausläufer, wo du sagst, okay, die haben Regenbogenflaggen, aber so richtig glücklich bin ich darüber nicht?
Das ist immer ganz schwierig zu sagen, weil wir als Verein ja auch nicht in die Unternehmen reinschauen können. Also so wie du das sagst, ne, klar, wir stellen ja alle fest, dass es in den letzten Jahren einfach dazu gekommen ist, dass Unternehmen immer mehr Regenbogenprodukte rausgebracht haben und man fragt sich jetzt, ja, was ist jetzt an dieser Weinflasche denn eigentlich regenbogenmäßig so? Mhm. Ne? Klar, das fragen wir uns auch. Gleichzeitig muss man ja aber auch sagen, vieles wirkt auch in den Unternehmen, also die wirken ja auch nach innen. Es kommt ja auch auf innere Strukturen drauf an. Also gibt es da ein queeres Mitarbeitenden-Netzwerk zum Beispiel? Das ist ja so ein Punkt. Das heißt, ein Unternehmen muss sich ja nicht zwingend beim CSD engagieren und da mitlaufen, um queer-friendly zu sein. Also das ist nicht das einzige Kriterium. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir vor ein paar Jahren einen Selbstauskunftsbogen eingeführt haben. Das heißt, jedes kommerzielle Unternehmen, das bei uns mitlaufen möchte, auch jede Partei, jede andere Institution, die muss genau aufschlüsseln, welche welche Maßnahmen sie ergreift, die queerfreundlich sind innerhalb des Unternehmens, was es noch für ein Engagement gibt außerhalb des CSDs, denn das ist uns einfach ganz, ganz wichtig. Es gibt ja zig queere Vereine, Stiftungen, wie du gerade hier schon gesagt hast, alle knapsen gerade am Geld. Von daher ist es eben wichtig, dass da großflächig auch unterstützt wird.
Agnes, was für die Pride Week die Regenbogenflagge ist, ist für euch die Street Art sozusagen. Ich finde schon, dass ihr sehr dafür gesorgt habt, dass die Akzeptanz auch in der Bevölkerung in Hamburg, dass Street Art nicht mehr als Schmutz und Schande irgendwie angesehen wird, wenn man zum Beispiel Oz sein Werk betrachtet, der immer wieder von der Polizei festgenommen wurde und wo noch, glaube ich, auch die breite Bevölkerungsmasse und auch die Tageszeitungen das sehr kritisiert haben. Wird es jetzt schön als Kunst wahrgenommen? Ist das ein Impuls, den du auch für euch so in Anspruch nimmst?
Auf jeden Fall. Es ist vor allem auch die Mischung der Kunst, die dahinter steht. Das heißt, dass man auf der einen Seite wirklich Street Art hat und auch dort schaut, welche Themenschwerpunkte kann man über die Jahre hinweg setzen. Ne? Ist es eben eine Öffnung für bestimmte marginalisierte Gruppen, Einladung von internationalen Artists, die normalerweise in der Kunstwelt nicht stattfinden, weil auch die Kunstwelt ist ja sehr ungleich geprägt, dort, wo eben auch Wertschöpfung stattfinden kann. Da haben wir immer versucht, eine gute Mischung zu machen mit Auktion und trotzdem Street Art und alles, was dazwischen ist. Da ist ja wirklich auch eine sehr große Brücke und auch das zu erklären war nicht immer das Einfachste. Aber ich glaube, wir haben auch in den letzten Jahren durch unsere Kulturpanels, Kulturprogramm und auch Bookingprogramm die Akzente in die Richtung gesetzt, weil wir einfach dort auch versuchen, genau diese Themen mit einfließen zu lassen.
Wovon lässt du dich denn inspirieren, wenn ihr da, also machst das ja nicht alleine, bestimmte Künstlerinnen und Künstler kuratiert?
Ich glaube, wenn wir alles alleine machen würden, dann würde ich das wirklich in wenigen Wochen organisieren können. Wenn wir das Ganze kollektiv organisieren, was wir nun mal machen und ja auch mit dem Ehrenamt. Und ich muss sagen, dieses Jahr war ich so wenig wie noch nie involviert in das Ganze und ganz viele da draußen organisieren das teilweise ehrenamtlich ein Jahr lang mit. Dann dauert das Ganze natürlich länger. Ich selber habe immer gemerkt, dass mich bei der Arbeit bei Viva Con Agua es mich inspiriert, dann auch zu unseren Projekten zu gehen, neue Kulturen zu treffen, neue Menschen zu treffen. Das habe ich in den letzten Jahren nicht mehr so viel gemacht. Auch da sind Reisen postpandemisch nicht mehr so gerne gesehen oder muss man eben auch unter nachhaltigen Aspekten einmal schauen, fliegt man jetzt irgendwo hin oder nicht. Ich durfte aber so eine Reise machen wieder in den letzten 2-3 Monaten und das sind dann doch diese Momente, wo man wirklich nochmal inspiriert wird und nochmal gemerkt wird, weil man einfach von seinen Privilegien runterkommt und weil man einfach nochmal merkt, wie wenig Sprachrohre und wie wenig Möglichkeiten es da draußen gibt für sehr, sehr viele Menschen, für ihre Themen.
Arne, wie ist das beim Booking? Da braucht es ja doch auch ein bisschen Glück dafür, weil ich sag mal, richtig viel Budget habt ihr nicht. Ihr seid nicht Rock am Ring und könnt den Headlinern eine Million zahlen. Am Beispiel Lola Young beispielsweise beim Dogville, wann wird die quasi fix gemacht? Denn die ist ja, ich sag mal, heute vor einem Jahr kannte ich die zumindest nicht und ich glaube auch Ahoi Radio hat die noch nicht gespielt, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, sowas passiert sehr früh. Also wir denken jetzt tatsächlich schon so an 26, also die Prozesse sind teilweise länger als einjährig. Jetzt in dem Beispiel, die Künstlerin haben wir so Ende letzten Jahres gebucht. Die hat auch vor 2 Jahren schon mal auf dem Dogville gespielt.
Da war schon absehbar, dass sie kurz Hamburg ausverkauft.
Genau.
Und so weiter. Ansonsten, so was wäre so ein Traum, sowas zu haben, so eine Vorlaufzeit.
Ja. Ansonsten macht das für uns auch keinen Sinn. Also wir sind da tatsächlich auch mit Festivals wie dem Hurricane, Pangea oder anderen Festivals schon auch in einem Wettbewerb, weil KünstlerInnen dann exklusiv gebucht werden, gerade auf dem deutschen Markt. Wir versuchen dann ja mal eher internationale KünstlerInnen zu holen und ja, jetzt mit Ray, Lola Young, The Last in der Party haben wir da gerade ein sehr gutes Jahr. Ehrlicherweise ist es aber auch so, da müssen wir sehr früh in diesen Prozess reingehen und das klappt bei uns auch dadurch, dass wir auch internationale Allianzen haben. Wir wissen, welche anderen Festivals finden in Belgien, in Holland statt und sprechen auch mit denen, treffen uns mit denen und da sind wir, sage ich mal, als Indie-Festival, wir gehören ja zu keiner großen Firma, die dann letztlich zu Eventim oder Ticketmaster gehört, immer am unteren Rand der Offer, also der Angebote für KünstlerInnen, die wir machen. Und genau, wir haben ja unser Festival auch verkürzt von 3 Tage auf 2 Tage. Dadurch ist das Festival viel günstiger.
Ich habe das Gefühl, dass erstmal ein großes Entsetzen durch die Kulturgemeinde ging, als ihr das bekannt gegeben habt. Und in den letzten Wochen höre ich immer wieder, ja, voll gut. Also weil nur noch 2 Tage Festival, 1 Tag zum Erholen und so weiter. Und scheint das ja auch mit dem Booking sehr gut funktioniert zu haben, weil ich sag mal, die gute Auswahl hat sich jetzt noch konzentrierter auf 2 Tage gezeigt.
Genau, also diese Kostensteigerung, die ich schon erwähnt habe, die ist bei Artists ehrlicherweise noch viel schlimmer als in so produktionellen Bereichen. Bei uns ist es so, dass unser Booking-Budget ungefähr gleich geblieben ist von dem Cut von 3 Tagen auf 2 Tage. Dadurch können wir teilweise dann schon ein bisschen bessere Angebote machen. Für mich war der Schritt voll schwierig, weil ja ich das auch wichtig finde, dass Leute lange vor Ort sind, weil gerade das Publikum, was auch kämmt, länger mit unseren Awareness-Strukturen interagiert und so weiter, für mich schon, sage ich mal, näher dran ist an auch so Inhalten, die bei Musik hinausgehen. Also ich fand den Schritt nicht einfach, bin aber auch jetzt wirklich glücklich damit, muss ich sagen, ja. Aber es war ein ziemlich langer Prozess. Also wir haben das natürlich schon vor dem letzten Festival entschieden und da Monate drüber diskutiert, weil auch klar war, wir müssen jetzt das machen, ansonsten gehen wir pleite.
Wie viel Flexibilität gibt's denn noch ein paar Wochen vorher? Wenn dir jetzt noch einer angeboten wird, ein guter Künstler oder eine Künstlerin, könntest du noch zuschlagen, weil du sagst, das muss ich jetzt machen, weil das gibt nochmal einen Schub, oder seid ihr eher ausverkauft?
Also ausverkaufen sind wir noch nicht ganz, aber der Ticketverkauf läuft schon gut. Es macht schon Sinn, sich vorher Tickets zu holen, aber im Hinblick auf die KünstlerInnen, das passiert dann so in der Hauptzeit von September bis März, April. Also jetzt sind unsere Festivals so gut wie durchgebucht. Bei der insgesamt hohen Anzahl an Artists ist es aber auch immer so, dass dann auch Leute absagen, krank werden oder dass wir auch mal KünstlerInnen ausladen, auch aus politischen Gründen. Das passiert jetzt nicht so häufig, aber auch das passiert immer mal wieder. Also es gibt immer diese Momente, wo ich sage, der Timetable ist fertig. Dann freut sich natürlich das ganze Team, weil daran weitergearbeitet werden kann. Wenn man ganz ehrlich ist, ist das aber oft auch ein fragiles Konstrukt, was dann gerne auch mal wieder zusammenfällt. Vor allem mit Spontanabsagen von großen Artists ist das sehr schwierig, weil genau in diesen Vorabsprachen muss schon auch besprochen werden, zu welcher Zeit spielen sie auf welcher Bühne, wie groß ist dann diese Bühne. Also eine Künstlerin wie Lola Young, die kann dann auch nicht bei uns auf einer kleinen Bühne stehen und nachmittags passieren, sondern das ist dann schon einfach ein sehr prominenter Slot. Und dadurch gibt es dann so viele Faktoren, die man bedenken muss für die einzelnen Slots, dass das teilweise ziemlich langwierige Prozesse sind. Es gibt dann aber auch die Momente, wo wir am Festivaltag agieren müssen.
Wie oft verbucht man sich denn wohl im Sinne von, dass man ein halbes Jahr, wenn man die Bühnen bucht, möglicherweise die Popularität von jemandem falsch einschätzt, weil der dann irgendwann abgeht wie eine Rakete, weil er 2 Hits noch hat in den kommenden Wochen. Könnt ihr da denn noch ein paar Wochen vorher noch was drehen oder habt ihr dann irgendwann einen Superstar um 16 Uhr auf der Bühne?
Nee, das ist dann schon so, da gibt es durchaus mal Fälle, dass wir dann KünstlerInnen für einen 17 Uhr Slot buchen und dann geht das so durch die Decke, dass klar ist, da muss jetzt ein Headline Slot gespielt werden. Da muss man natürlich anderen erklären, das wird jetzt doch nichts mit dir um 20 Uhr, sondern ja, solche Gespräche gehören auch zur Arbeit. Das gibt es durchaus, passiert jetzt aber nicht so selten. Das sind 1-2 Fälle pro Jahr und Lola Young ist da ein gutes Beispiel. Das verstehen dann auch andere Agenturen und KünstlerInnen, dass das jetzt gerade so prominent ist, dass das vielleicht dann auch für alle mehr Sinn macht.
Ja, aber wo wir gerade beim Booking sind, ihr könnt ja gleich mal für uns mitbuchen. Ihr seid ja nur kurz hinter uns dran. Dann sind die eigentlich gleich 2-mal in Hamburg.
Ich hatte das tatsächlich schon so ein paar Mal. Also bei der Pride verzichte ich immer auf Exklusivitätsfreigaben. Der Vogelwald findet hier am Pride-Wochenende statt. Und das ist schon so, dass ich dann so KünstlerInnen buche, wo es eigentlich heißt, die sind jetzt exklusiv in Hamburg, die dürfen dann da nicht spielen. Da verzichte ich dann beim Pride oder auch bei so einer Veranstaltung wie Queerpool im Südpol schon explizit drauf. Ansonsten gibt es da ehrlicherweise einfach diese Schwierigkeit von Ticketverkauf. Es passiert in der Realität einfach durch ein exklusives Line-up. Und genau, trotzdem können wir davon gerne sprechen, weil da gibt es durchaus auch mal so Kooperationen, aber ehrlicherweise gerade, wenn wir von so großen Künstlern wie Lola Young zum Beispiel sprechen, da gibt es dann leider schon dieses Bedürfnis nach Exklusivität, was einfach finanzieller Natur ist, weil wir einfach merken, die Leute kaufen keine Tickets, wenn die Artists alle naselang auch woanders spielen.
Tja, jetzt sitzen wir schon nebeneinander.
Ja. Also wir haben dieses Jahr, glaube ich, auch nochmal so einen Katalog von euch bekommen gehabt fürs Booking, was ich total nett fand. So, wo halt klar war irgendwie, dass dort noch Leute sind, die eigentlich total interessant sind, die aber, glaube ich, nicht gebookt wurden. Und dann konnten wir da auch netterweise irgendwie reinschauen. Das ist zumindest bei mir angekommen.
Stimmt, das hat meine Kollegin Beke euch geschickt. Genau, also das ist so, dass wir in diesem ganzen, ich sag mal, Exklusivitätsgeschingel, auch mit Kampnagel zum Beispiel, haben wir das manchmal, weil das Sommerfest hier parallel zum Dogfest ist. Also wir versuchen das schon immer kollegial zu sein und sind da immer schon im Gespräch, aber es gibt einfach Momente, wo wir nicht immer alles freigeben können. Klar. Und das ist so der nervige Part vom Booking-Job, den viele, glaube ich, auch gar nicht kennen oder verstehen und wieso es für uns auch Sinn macht, früh mit so einem Prozess zu starten.
Ja. Ich würde gerne so früh starten, aber wir sind ja abhängig von der Fußballsaison. Hm. Das heißt, wir können gar nicht.
Die Termine stehen dann spät fest.
Ganz spät. Ja. Genau, das ist immer so, ja, warum macht ihr das dann nicht schon ein Jahr vorher? Wir so, ja, geht nicht.
Ja. Wann steht denn der Termin für die Millantor-Gallery?
Also dieses Jahr haben wir ihn einen Tag vor Weihnachten freigegeben bekommen. Das heißt, erst dann, wir können dann Booking vorab anfragen.
Und dann ist Lola Jan schon fest beim Dogville. Ja.
Das war in dem Fall wahrscheinlich so, ja. Ja.
Also wir können dann vor Booking abfragen, könnt ihr vielleicht in dem und dem, und so ist ein Zeitraum dann was.
Aber um das mal klar zu sagen oder zu fragen, ihr lebt doch sehr von eurem Netzwerk. Ihr agiert doch nicht wie eine Booking-Agentur oder eine Booking-Abteilung, sondern ein Max Herre macht bei euch schon mal eher einen Unterschied, als wenn er Anfragen von kommerziellen Anbietern bekommt.
Ja, ich glaube, bis zur Pandemie war das genau so, aber ich glaube, auch da hat sich das Ganze in Richtung Artist auch einfach gedreht. Das ist das, was Anne ja auch gerade schon gesagt hat, die KünstlerInnen, MusikerInnen sind immer mehr davon abhängig von dem reinen Spielen irgendwie. Sie bekommen sehr, sehr wenig Geld durch irgendwelche anderen Einnahmen und auch da funktioniert das Ganze so nicht mehr. Das heißt, auch da haben wir in den letzten 2-3 Jahren genau die Bookings eigentlich nicht mehr gehabt.
Ja.
So, und wir sind natürlich so, dass wir schon immer kulturpolitisch gesagt haben, wir wollen ja auch Newcomer wirklich fördern. Das heißt, wir haben auch einen großen Antrag. Das heißt, MusikerInnen können sich bei uns einfach bewerben. Dann haben wir natürlich sowas wie Krach und Getöse und so, wo wir mit dem Reeperbahn-Festival zusammenarbeiten, wo wir einfach unterschiedliche Sachen machen. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal eine Newcomer-Stage, eine reine Newcomer-Stage. Aber wir sind immer noch auf so konkrete Bookings angewiesen.
Okay.
Und dann kurzfristig.
Manuel, ist euer Headliner das schöne Wetter oder was gehört zur Rezeptur
das Event an sich.
Bei der Pride Week
dazu?
Das
schöne Wetter ist ja schon eingebucht. Das ist unsere Garantie. Ja, wir haben dieses Jahr, steht unser Headliner auch schon fest. Also was heißt schon, das ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Das läuft bei uns natürlich auch mit einem sehr, sehr, sehr großen Vorlauf. Nicht ganz, also ein Jahr vorher, das schaffen wir nicht. Aber wir nehmen uns immer vor, so ein Dreivierteljahr vorher, da beginnt das.
Willst du es uns noch verraten?
Ich verrate euch das natürlich. Dieses Jahr treten Fastboy bei uns auf. Und das ist ganz spannend, weil die sind nämlich auf uns zugekommen und haben uns gefragt, hey, wir würden gerne beim CST Straßenfest auftreten. Und das finden wir halt richtig cool, wenn es einfach mal diesen anderen Weg so rumgeht.
Ja, unbedingt. Wie weit im Voraus könnt ihr denn buchen? Der Termin findet eigentlich ja immer zum gleichen Zeitraum statt, ne? Um das mal so zu sagen.
Genau, deswegen geht es bei uns immer so Ende des Jahres los mit den Buchungen. Aber es sind halt auch, also das CSD Straßenfest, das sind ja 3 Tage. Dann haben wir noch die Pride Night, also die offizielle CSD-Eröffnung. Da gibt es auch nochmal Buchungen. Also das hängt ja alles auch miteinander zusammen. Und das sind halt echt jede Menge Acts, die da halt zusammenkommen.
Aber kommen wir nochmal auf die Rezeptur. Tatsächlich sind große Namen für euch, sind doch nicht so wichtig wie für die Festivals von Arne oder von Agnes, oder?
Das denke ich auch, dass das nicht ganz so entscheidend
außer
ist.
Außer ihr hättet jetzt nochmal Erasure oder so für mich als Boomer.
Ja, also wir versuchen eigentlich, wo du sagst, so Erfolgsrezeptur, dass es eben jedes Jahr was komplett anderes ist. Also wir hatten vor ein paar Jahren ja mal zum Beispiel Blümchen, da waren wir ja so in den 90ern. Die hat halt mega gute Stimmung gemacht. Also ich habe noch nie so ein ausgelassenes CSD-Straßenfest.
Wohnt ja auch noch lange in St. Georg. Also die konnte ja quasi vom Balkon aus singen.
Genau. Und genau, letztes Jahr hatten wir auch Adione. Also es sind einfach, wir versuchen eben unterschiedliche Musikstile, aber auch unterschiedliche Jahreszeiten, unterschiedliche Dekaden sozusagen abzubilden. Mhm. Genau.
Arne, wie viele Überraschungen könnt ihr euch denn erlauben? Oder will das Publikum, egal vom Vogelball, vom MS Artville und vom Dogville, sind die in dem Bereich eher konservativ und sagen, nee, hier keine Überraschung, wir wollen schon unsere Art von Kunst und Kultur erleben?
Nee, die sind durchaus offen für Überraschungen, würde ich sagen. Das ist jetzt sehr unterschiedlich, auf welches Festival man guckt. Beim Artville zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, dass wir mich auch bei euch interessieren. Also als Verein sind wir ja eigentlich per Gesetz zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet. Das ist ja bei Vereinen in Deutschland so, was bei vielen von unseren Kunstwerken totaler Quatsch ist. Also wir haben ja auch relativ viel Street Art und da auch viele Überschneidungen mit Agnes und der Millantor Gallery. Und da gibt es sehr viele Kunstwerke, die sich auch politisch äußern, die jetzt vielleicht nicht direkt zu Parteien Stellung nehmen, aber das lässt sich ja relativ leicht übertragen teilweise. Und ansonsten ist es schon so, dass wir auch immer explizit dazu sprechen, dass es so Überraschungsmomente beim Festival braucht. Denn das ist schon richtig, dass wir so gesagt haben, der Ticketverkauf hauptsächlich ist der tatsächlich von einem Headline-Booking abhängig. Aber auch eine Festival-Experience, die muss halt gut sein und viele verschiedene Punkte bieten. Und dazu gibt es sowohl politische Konzerte, wo dann auch mal Flaggen geschwenkt werden oder auch Aussagen getroffen werden, als auch so eskapistische, hedonistische Momente. Und sowas buchen wir schon auch ganz explizit, ne? Also es geht von Rave Aerobic, was dann eher so was Lustiges ist, hin zu, genau, wirklich auch dezidiert politischen Acts, wo wir zum Beispiel viel mit Audiolied arbeiten oder auch mit KKT, also um zwei Agenturen zu nennen. Sowas findet bei uns schon auch statt. Und das hat beim Doc wohl auch schon immer seinen Platz gehabt. Ich würde auch sagen, wir machen auch so Festivals mit Haltung. Also da sprechen wir auch immer mal wieder drüber, wie politisch sind wir, wie politisch können wir uns positionieren. Genau, also sowas findet schon statt.
Die Wackenmacher haben über Jahre sich immer sehr gewünscht, dass Metallica da auftritt. Ich glaube, sie sind bis heute da nicht aufgetreten. Was wäre denn so euer Künstler, eure Künstlerin jetzt, wahrscheinlich ist es bei dir Agnes Banksy, ich weiß es nicht, aber wen würdest du denn wünschen, wenn alles egal wäre, Budget, Machbarkeit, wie auch immer?
Oh, also ich würde mir auf der Musikseite würde ich wahrscheinlich so 2-3 Artists booken irgendwie von Südafrika, also aus Südafrika oder von anderen afrikanischen Ländern, weil wir einfach immer eng verbandelt sind mit den Ländern, wo wir unsere Projekte eben auch umsetzen, und das ist nun mal Uganda, Mosambik, Südafrika, und da sind die Märkte einfach so geil, was Musik und Kunst angeht. Und im Kunstbereich würden mich aber auch so ältere Größen, so noch ältere Künstler interessieren, dass man da bei der Auktion auch nochmal einfach ein teures Werk verkaufen kann. Das muss gar nicht
immer nur später
sein. Wir wollen immer mal einen Picasso verkaufen, haben wir gesagt.
Ehrlich?
Als Spaß.
Okay.
Naja, weil wir halt gesagt haben, es geht ja sowohl in die eine als auch in die andere Richtung darum, irgendwie irgendwo auch mal bei Etablierteren anzukommen.
Aber der gehört halt nicht ja zu den Künstlern, die wahnsinnig viel produziert haben. Das muss doch wohl möglich sein,
Agnes. Das ist bei uns, glaube ich, auch einfach nur, ja, aber nimm es mal mit, Lars.
Ich
nimm's
mal mit.
Seit Jahren ist das bei uns so ein bisschen so ein Witz mit, ja, irgendwann kriegen wir unseren Picasso doch noch.
Okay. Naja, wir werden ja auch in den Hamburger Vororten gehört. Vielleicht hilft da mal jemand aus Blankenese oder so. Manuel, wen möchtest du denn am liebsten da haben?
Also wir würden sofort Lady Gaga oder so engagieren. Da brauchen wir aber auch natürlich ein bisschen Kleingeld aus Blankenese, wie du sagst.
Ist es das am Ende tatsächlich, zählt, also muss man ja mal klar sagen, am Ende zählt das Geld und nicht, weil Hamburg so wunderschön ist. Das funktioniert wahrscheinlich bei Blümchen, wenn die quasi aus der Haustür raustritt und auftritt. Aber gibt es so, also man hört ja auf den großen Festivals, die Sänger alle durchgängig immer wieder sagen, es ist so schön und vor allen Dingen bei euch und so weiter. Gibt es weiche Faktoren für euch gegenüber dem Künstlerbooking, wo ihr sagen könnt, Mensch, guck mal, ist doch schön hier, das Wetter und so weiter.
Und so weiter. Ja, also ich glaube schon, dass wir als CSD-Verein da einen kleinen Vorteil haben, den wir auch ausspielen. Und das ist so zumindest die Rückmeldung, die wir von den Acts bekommen, dass es für die schon auch einen Unterschied macht, ob die eben nach einer CSD-Demo auftreten oder zum Beispiel nach einer politischen Kundgebung, die ja auch vorher stattfindet. Und man sieht ja auch, wie jetzt dieses Jahr zeigt, eben manche schreiben uns ja auch gezielt an, weil sie halt sagen, hey, wir finden es wichtig, Sichtbarkeit zu zeigen, wir finden eure politischen Forderungen gut, wir möchten euch gerne unterstützen und würden gerne bei euch auftreten. Also da merken wir schon, dass uns zumindest einige Acts und KünstlerInnen da sehr gesonnen sind.
Wie ist das beim Artville und Docville?
Das gibt's durchaus auch. Also es gab früher, also war zum Beispiel Kack Motherfucker viele Jahre lang so eine Band, die immer mal gespielt hatte. Das ist jetzt aber auch schon länger vorbei. Jetzt in den letzten Jahren gab es das zum Beispiel mit Levin Liam. Also es gibt schon immer mal auch so KünstlerInnen, die uns irgendwie wohlgesonnen sind, die irgendwie wissen, dass wir kein Major-Festival sind und so weiter. Wir verhandeln ja aber nicht mit den KünstlerInnen, sondern mit den AgentInnen. Und da ist es dann schon ehrlicherweise so, dass dann auf wirtschaftliche Gesichtspunkte ja schon einfach dann vielleicht die größere Rolle spielen, oder dass es am Ende so eine Mischung aus beidem ist, sage ich mal, wo dann gespielt wird. Es ist ja dann im Prozess auch so, dass unsere Angebote immer eine bestimmte Deadline haben. Also wir schicken ein Angebot, sagen, ihr habt 3 Wochen Zeit, und irgendwann bauen wir dann so ein bisschen auch einen Druck auf, weil wir Entscheidungen haben müssen, um frühzeitig Acts zu veröffentlichen. Und das ist dann, glaube ich, ja, ich glaube, da gibt es sowohl, sage ich mal, so inhaltliche, aber auch durchaus wirtschaftliche Gesichtspunkte, die diese Entscheidung dann so beeinflussen. Und ich hoffe aber natürlich, dass viele dann bei uns spielen, weil sie es auch wollen.
Ja. Aber ich glaube, das ist das Ding, dass man ja selber nicht rankommt meistens. Also je nachdem, wie groß diese Acts halt sind, schreibt man ja nicht mit dem persönlich hin und her, sondern immer mit den Managern.
Also brauchen wir ja erstmal die Nummer von Lady Gaga.
Genau. Wir sind ganz gut. Wir sind immer ganz gut hintenrum und wir sprechen immer direkt mit den Artists, muss ich dazu sagen. Über die vielen Jahre haben wir dann doch eben sehr viel enge Verbindungen aufgebaut, aber irgendwann sind die halt Salz, dass sie sagen, hier Manager. Und dann werden die Deals anders verhandelt. Und manchmal sagen die Künstler auch zu und das Management sagt dann wieder, ja, aber kostet dann halt so und so viel. Und dann sagen wir, okay, sorry, sind wir wieder raus. Und bei uns zieht das schon, muss ich sagen. Das FC St. Pauli Stadion ist für sehr, sehr viele einfach ein sehr, sehr besonderer Ort. Und ich wollte seit vielen Jahren mit Saipé, dem Schweizer und französischen Künstler, arbeiten, der dieses Jahr den Rasen angemalt hat und mit seinen Botschaften ja auch sehr politisch unterwegs ist und eben auch das Projekt hatte, wo immer die Hände sich so zusammen anfassen. Und das hat er New York gemacht, das hat er an den Pyramiden in Ägypten gemacht und so. Also er ist wirklich weltweit unterwegs. Und als ich ihn jetzt dieses Jahr mit etwas mehr Vorlauf als letztes Jahr angefragt haben, gesagt habe, die Rasenfläche darf wieder angemalt werden, hat eigentlich er in seinem Freundeskreis rumgefragt und gesagt, und alle haben gesagt, wenn du in Deutschland irgendwann mal was machst, dann im FC St. Pauli Stadion. Das heißt, der hätte wahrscheinlich sonst nicht zugesagt. Und das war schon natürlich etwas, wo ich gemerkt habe, so war für mich ein kleiner Gänsehautmoment, weil ich da seit Jahren irgendwie dran gearbeitet habe und jetzt hat es dieses Jahr geklappt, dass er hier gemalt hat.
Jetzt sind die Zeiten im Verlauf der Jahre und der Bestandsjahre eurer Aktivitäten ja doch noch politischer geworden, also zumindest auch prekärer. Überall fliegen Raketen und Bomben. Krieg ist tatsächlich ein Alltagswort geworden. Die Tagesschau, es gibt keine Tagesschau mehr, die nicht ohne irgendwelchen Bombenalarm irgendwie eröffnet. In Israel, im Iran, in der Ukraine und so weiter. Sind das gute Zeiten für solche Art von Festivals, weil die Leute gegebenenfalls einfach auch Bock haben, dann ein paar Tage mal ein bisschen zusammen zu feiern und das Schlechte zu vergessen? Oder ist es eher so, dass die Leute einfach auch selber Existenzängste haben und ihr Geld zusammenhalten?
Ich glaube, beides ist irgendwie so die Wahrheit. Also ich glaube, einerseits sind Festivals schon einfach so eskapistische und hedonistische Räume, wo Leute auch hingehen, um einfach mal eine gute Zeit zu haben und auch um bestimmte politische Themen zu vergessen. Ich glaube, das gibt's auch und das ist auch ein Anreiz, sich ein Festivalticket zu kaufen. Andererseits es ist dann schon die Frage, auf welche Festivals gehe ich und dann würde ich das Dogville schon auch als ein Festival bezeichnen, wo es auch eine gewisse politische Grundhaltung gibt und wo auch mal politische Aussagen von uns vorab über Awareness, Kommunikation zum Beispiel auch getroffen werden. Also ich glaube, das gibt es so beides und das ist so ambivalent, sage ich mal. Ich glaube, das findet beides statt. Und genau, also das mit den Ticketverkäufen, das merken wir bei einer steigenden Inflation auf jeden Fall, dass das schwieriger ist. Also das kennt ihr vermutlich auch, also dass Leute weniger Geld für Kultur zur Verfügung haben und sich genau überlegen müssen, wo gehe ich hin. Das ist auf jeden Fall ein finanzielles Problem und eine Herausforderung.
Ja.
Bei uns ist es ja so, dass die Tickets noch nicht so teuer sind. Wir müssten eigentlich, wenn wir fair wären, die Tickets deutlich hochsetzen. Aber wir haben ja noch gesagt, wir sind einfach ein St. Pauli Kulturfestival und wir wollen, dass sehr, sehr viele kommen können. Aber auch dieses Jahr mussten oder müssen wir nochmal anziehen. Ich merke, dass diese Räume total gerne angenommen werden und immer mehr nachgefragt werden, können wir nicht noch ein Panel dazu machen, weil es immer weniger Räume gibt, in denen auch dazu gesprochen wird. Und das muss ja nicht immer sofort sein, wir sprechen über Krieg, sondern wir sprechen vielleicht über, wie können wir positive Gemeinschaften bilden, wie können wir Sachen anstoßen und so. Und da merke ich eher eine höhere Anfrage. Also ich könnte locker nochmal eine zweite Kulturbühne irgendwo hinbauen, wenn wir es könnten, weil diese Themen einfach, glaube ich, umso wichtiger werden. Wo ich es drastisch merke, ist der Geldbeutel bei dem Kunstkauf. Ne? Also da merken wir einfach, dass der Durchschnitt der Kunstpreise, die dann gekauft werden, einfach runtergegangen ist. Und das liegt natürlich daran, wie viel zusätzlich zum Ticket und vielleicht Food and Beverages irgendwie einfach noch da ist und ausgegeben werden kann. Aber die Anfrage für die Räume ist auf jeden Fall immens.
Ich habe das tatsächlich neulich bei Titelthesen Temperamente gesehen, dass der Kunstmarkt insgesamt gefallen ist, das gesamte Volumen weltweit runtergegangen ist. Allerdings leicht gestoppt durch die sehr teuren Preise, die haben das dann wieder aufgefangen. Also Kunstwerke ab 10 Millionen retten im Grunde den gesamten Kunstmarkt. Vielleicht nochmal eine Überlegung wert, in der Millantor Gallery den Picasso dann für 10 Millionen zu verkaufen. Ja. Und ihr könnt euch aber bei der Pride Week vor lauter Sponsoren und auch Teilnehmerinnen nicht retten, oder?
So ist es tatsächlich
aber
nicht.
Aber TeilnehmerInnen gibt es doch viele.
Genau, TeilnehmerInnen, da können wir uns tatsächlich ja nicht beklagen. Ja, Sponsoren, Gelder, das ist einfach ein Thema, das begleitet uns natürlich auch jedes Jahr. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein und haben erstmal per se ja sowieso gar kein Geld. Deswegen geht diese Suche nach den Geldern halt jedes Jahr aufs Neue los. Zum Glück haben wir halt viele Kontakte aus den letzten Jahren, die können wir immer wieder anzapfen. Aber wir sehen natürlich, dass das dass es keine Endlosschleife geht und dass das nicht immer von selbst weitergeht. Wir haben ja von anderen CSD-Vereinen gehört, dass sie dieses Jahr wie in Berlin oder auch in Köln ganz arge Probleme haben und dass da einfach Sponsoren, die aus den USA stammen, quasi als Folge von Trumps Antidiversitätspolitik, dass die denen abhanden gekommen sind. Von daher ist das eben nicht gesagt, dass das immer so bleibt. Und deswegen kämpfen wir da sehr, 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 sehr hart und sehr, sehr unerbittlich drum, dass die Gelder eben auch weiterhin zur Verfügung gestellt werden von diesen Sponsoren.
Die Pride Week Hamburg kann ohne Hamburg nicht stattfinden. Die Millerntor Gallery kann ohne Millerntor Stadion nicht stattfinden. Aber braucht ihr unbedingt genau dieses Gelände, um eure Veranstaltung zu machen? Man muss sich ja immer mal wieder Gedanken machen. Ich glaube, ihr kriegt da immer nur Bestandsgarantien für 3 bis 5 Jahre. Das ist bei so einer Planung von so einem Festival ja doch auch fast kurzfristig, ne?
Ja, das ist so. Das ist ein Problem für uns. Ich glaube, das Dogville als Marke, das könnte theoretisch vielleicht auch woanders stattfinden. Das wäre aber sehr schwierig und in den Prozess wollen wir wirklich gar nicht erst reingehen. Also das ist richtig, dass selbst diese 3 bis 5 Jahre, die wir da immer haben, für uns wirklich nicht so sinnvoll sind, weil wir dann halt nicht langfristig investieren können, was, sage ich mal, Strukturen auf dem Gelände angeht. Also das ist eine Herausforderung. Bei uns ist es aber schon so, dass wir schon auch städtisch gewollt sind und das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass so mit der Kulturbehörde sprechen, das ist immer sehr gut, sehr angenehm. Mit der Wirtschaftsbehörde ist es dann manchmal mitunter schwieriger. Bei uns ist es auch so, wir pachten das Gelände dann zum Beispiel auch von der HPA. Also wir haben wirklich sehr viel Behördenkontakt und sind da als Stadtfestival schon auch vom Goodwill der Stadt abhängig. Und dieses Gelände, das ist für ein Festivalgelände wirklich auch, also wirklich sehr viel wert, weil das total gut zentral angebunden ist. Es hat ja auch diese Hafenszenerie, die wir da vom Gelände aus sehen, die ist schon auch der Kern, der Markenkern vom Dogville, ne? Also das ist, glaube ich, schon wichtig und gehört schon auch zur DNA des Festivals. Und dadurch, dass wir das Festivalgelände langjährig haben, können wir da ja auch Kunstwerke aufbauen, selbstgebaute Bühnen aus Container, aus Holzstrukturen bauen. Das macht ja auch den Charme des Festivals aus, dass wir da jetzt nicht nur hingeknallte Traversenbühnen haben. Also das ist schon sehr elementar für uns, ja.
Viva Con Agua gibt es auch an anderen Standorten in Deutschland. Gab es irgendwann mal die Idee, eine Art Millerntor Gallery im Neckarstadion in Stuttgart zu machen?
Ja, du lachst, was wir nicht schon alles probiert haben. Es gab die Millerntor Gallery mit dem Namen, glaube ich, schon mal in Holland. Da war ich aber nicht dabei. Wir hatten eine Veranstaltung im Holzmarkt in Berlin. Wir hatten die Quellengalerie im Witzemann in Stuttgart. Das heißt, wir haben es schon an vielen verschiedenen Orten auch probiert. Wir hatten in Kampala einmal, ich weiß nicht mehr, wie es da hieß, wir hatten in L.A. die Water Week, wir hatten in Südafrika Walls of Water. Also wir haben schon an vielen verschiedenen Orten Veranstaltungen und Events gemacht. Das hat aber dann immer natürlich nicht den gleichen Charme wie jetzt in einem Fußballstadion, muss ich sagen. Und das Wort Millerntor Gallery funktioniert nur im Stadion. So. Und alles andere ist, glaube ich, dann eng verknüpft mit Viva Con Agua, der Marke von Viva Con Agua und auch dem Kern von Viva Con Agua. Und auch da einmal kurz Trump nennen, dass USAID natürlich jetzt geschlossen wird und auch die Entwicklungszusammenarbeit, was für uns einfach das andere, das ist unser Zielbild, das ist unser Purpose, da wollen wir die Wasserprojekte unterstützen, hat uns dolle reingerissen, weil natürlich jegliche politischen Strukturen dahinter gerade in der Welt nochmal neu gewürfelt werden und die großen Organisationen, die jetzt für euch zum Beispiel beim CSD die GeldgeberInnen sind, hören halt auf, die Projekte weltweit zu unterstützen. Das heißt, auch da kommen wir in Schieflage mit unserem eigenen Purpose und das muss man, wenn es schon um Politik geht und genau das wollte ich das auf jeden Fall nicht vergessen.
Mhm. Wie seid ihr denn marktforschungstechnisch so aufgestellt? Ich meine, mittlerweile weiß man, wann die eigenen Gäste einatmen und ausatmen durch alles, was da so abgefragt wird beim Kartenverkauf. Aber Gibt es internationale Gäste? Gibt es Leute, die außerhalb von Hamburg da hinkommen? Ist es so ein Tourismusmagnet oder eher nicht? Wie ist es bei dir jetzt zum Beispiel?
Also bei uns bei den Festivals ist es so, dass wir immer eine Umfrage machen, wo so ein bisschen die Frage ist, wen erreichen wir da wirklich? Das wird hauptsächlich über Instagram und unseren Newsletter ausgespielt. Da gibt es dann aber, glaube ich, auch durchaus ein Publikum, das da eigentlich gar nicht, sag ich mal, uns folgt. Wir haben durchaus auch Gäste aus dem Ausland. Die Zahlen habe ich jetzt nicht so parat. Insgesamt ist es schon so, dass ein Großteil des Publikums...
Seid ihr ein Faktor für die Hotels hier in Hamburg?
Ja, ich glaube schon, bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt ja in Hamburg wirklich sehr viele Großveranstaltungen und da sind wir dann auch kleiner als zum Beispiel die Pride oder ja, ein Schlagermove oder solche Veranstaltungen. Aber ja, es gibt da durchaus auch Leute, die außerhalb von Hamburg aus Deutschland kommen und auch einen kleinen Teil internationaler Gäste. Die Prozentzahlen habe ich jetzt nicht so im Kopf. Zum Großteil kommt unser Publikum schon aus Hamburg, aber da gibt es durchaus auch Leute, die deswegen nach Hamburg fahren und die das, glaube ich, so verbinden. Also ich glaube, da konkurrieren wir dann ähnlicherweise manchmal auch mit einem Stadtbesuch in Paris oder so in den Köpfen des Publikums. So, weil das also auch eher weniger wird, dass Leute bei uns campen, sondern tatsächlich mehr, dass Leute dann sich ein Airbnb dazu buchen, wodurch die Kosten zwar steigen, aber Camping wird allgemein leider wirklich weniger in der ganzen Festivalwelt. Also das sehen wir und das erfahren wir auch im Austausch mit anderen Festivals. Und ja, tatsächlich wird das Publikum auch ein bisschen älter auf Festivals. Bei uns gibt es da so verschiedene Zielgruppen oder auch so Personas. Ja, und da gibt es durchaus auch welche, die dann, glaube ich, das mit einem Hamburg-Besuch verbinden.
Ja. Wie ist es bei der Pride Week? Ich habe den Eindruck, dass meine queeren Freundinnen und Freunde den ganzen Sommer über in den Großstädten rumhopsen, um auf dem Pride Weeks zu tanzen und zu demonstrieren. Ja. Gilt das auch für Hamburg? Kommen die alle von außerhalb?
Ja, also wir rennen da jetzt nicht rum und fragen die Leute, wo sie eigentlich herkommen. Aber wir haben auch den Eindruck, dass es eben nicht nur Menschen aus Hamburg sind, sondern dass die auch von überall aus Deutschland und auch aus anderen Ländern kommen. Unser Instrument ist da auch so ein bisschen im Instagram tatsächlich. Da haben wir zum Beispiel vor ein paar Jahren, da hatten wir so eine CSD-Demo unter dem Motto Selbstbestimmung jetzt, Schluss mit Transfeindlichkeit. Also es war ein extra Motto für Transmenschen und da haben uns ganz viele Transpersonen geschrieben, dass sie extra deshalb nach Hamburg gereist sind. Sowas kriegen wir dann schon mal mit. Und sonst wissen wir natürlich auch, dass der CSD und die Pride Week ein echter Faktor für die Hotels in Hamburg sind. Also wir reden ja von mehr als 200.000 Menschen auf den Straßen insgesamt. Die kommen jetzt nicht alle aus dem Ausland und buchen Hotelzimmer, aber ein Teil eben schon.
Agnes, Hotelzimmer sind für euch auch ein wichtiger Faktor, aber über mehrere Wochen, weil ihr die Künstlerinnen und Künstler unterbringen müsst, die dann hier die Wände verschönern. Wie ist es denn aber mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern? Habt ihr so einen Prozentsatz, dass ihr sagt, auf jeden Fall 20% müssen aus Hamburg kommen oder...
Nee, wir haben eher den Prozentsatz, was sozusagen die Diversität angeht, weil wir einfach da schauen wollen, dass wir einfach immer mehr auch die normalerweise keine Plattform haben, eben auch die Plattform geben. Und ansonsten haben wir schon alles ausprobiert. Von die KünstlerInnen müssen irgendwie bei irgendwelchen Ehrenamtlichen schlafen und wir haben so eine Bettenbörse, so fing das Ganze mal an irgendwie.
Inzwischen müssen, vor allen Dingen müssen, die Arme.
Ging nicht anders so, aber jetzt inzwischen haben wir einfach mit mehreren Hotels, mal ein eigenes Hotel, versucht gute Deals zu machen, sodass wir es einfach sehr gut unterbringen können. Ich glaube, das haben wir inzwischen ganz gut hinbekommen und dass wir dann eigentlich immer für uns gesagt haben, wir wollen eigentlich den Prozentsatz in Richtung, dort setzen wir eben auch die Projekte von Viva Con Aqua um und wir wollen von dort auch die Artists haben und in diesem Jahr haben wir das auch wieder geschafft, aber mussten da so ein bisschen auch, was so Post-Corona-Kostensteigerung angeht, so ein bisschen zurückschrauben, um da einfach zu sagen, wir schaffen es gar nicht mehr, die Artists irgendwie zu 50% aus dem Ausland zu holen, kriegen wir gar nicht hin und wir haben ja immer den Anspruch gehabt, auch eben NachwuchskünstlerInnen zu fördern und eben auch lokale Artists zu fördern, also das ist immer bei uns diese Mischung.
Wir biegen auf die Zielgerade ein, unseres kleinen Kuschelgesprächs. Wir haben über Künstlerinnen gesprochen, wir haben über Sponsoring gesprochen, über die Art und Weise der Zuschauerinnen, wie die da hinkommen, wo sie herkommen, wie auch immer. Sprechen wir mal über eure Wünsche, die ihr möglicherweise so für die nächsten 2-3 Jahre irgendwie habt. Gibt's da einen ganz besonderen Weihnachtsmann, den ihr anschreiben wollt? Ist es die Stadt Hamburg, die Politik so häufig genannt? Oder ist es vielleicht noch mehr gesellschaftliches Engagement, möglicherweise im Blankenese, die dann ihre Picassos rausrücken. Was sind so eure Wünsche für die nächsten Jahre?
Also wir hatten eben angeknüpft auch mit Kopf und Steine, dass wir gesagt haben, wir wollen gar nicht nur mit der Kulturbehörde sprechen, wir wollen auch nochmal mit weiteren Behörden sprechen. Da geht es eben auch um Nachhaltigkeit, da geht es darum, dass wir sagen, wir können natürlich uns auch zusammentun als Festivals und sagen, wir booken die Artists von international. Wir wollen irgendwie schauen, dass wir dort auch Leute mit einer Message booken können. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, den Austausch zu haben, sodass sie zum Beispiel auf dem Dockville-Gelände malen und bei uns malen, weil sich das ja aneinander anknüpft vom Zeitraum her. Das sind auf jeden Fall Überlegungen, die ich gerne hier einmal laut aussprechen wollen würde. Vielleicht hört jemand zu. Mhm. Und für mich ist es trotzdem auch so, dass ich es immer schön finde, mit anderen Ministerien auch nochmal zu sprechen, weil wir eben international den Kulturaustausch haben ins Internationale. Wir hatten früher sehr viel mit dem Auswärtigen Amt zu tun. Auch dort ist es politisch immer schwerer geworden und wir wissen nicht, wie das jetzt so weitergeht. Und da hoffe ich natürlich, dass der Austausch trotz allem jetzt mit der neuen Bundesregierung irgendwie, daran anknüpft, wo wir mal waren mit der Zusammenarbeit.
Arne.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Da gibt es ja von uns diesen gemeinsamen Antrag. Das hat leider nicht geklappt. Bei uns ist es, wie gesagt, schon so, dass...
Was für ein gemeinsamer Antrag?
Für einen KünstlerInnen-Austausch gab es von uns. Also zwischen der Millantor Gallery und uns als Festival halt einen Austausch. Und genau, das finde ich ist ein ganz gutes Beispiel, weil ich glaube, es ist auch wichtig, Kooperation zu suchen, wo man einfach tatsächlich auch nicht in der Konkurrenz steht, sondern zusammen auch irgendwie auftreten kann. Und das ist schon was, was wir auch immer mal versuchen. Ja, dass man sich da als Veranstaltende nicht so in so einem Konkurrenzdenken dauerhaft befindet. Ansonsten Wünsche, ich finde es tatsächlich auch manchmal schwierig, als Kopf und Steine, als GmbH haben wir schon viele Projekte, die eigentlich wirtschaftlich gar nicht sinnvoll sind, weil wir da gar nicht so gesehen werden. Das ist ja auch so ein Problem, was in der Clubwelt häufig stattfindet, dass wir dann gar nicht als Kultur eigentlich gesehen werden von vielen auch politischen Stellen, sondern wir sind dann ja wirtschaftlich orientiert, weil wir eine GmbH sind, was wir aber sein müssen, um ein Festival zu veranstalten. Und da würde ich mir schon oft wünschen, dass trotzdem auch gesehen wird, dass wir nicht nur wirtschaftlich sinnvolle Sachen machen, sondern auch ja aus einer Haltung heraus operieren. Und das vermisse ich manchmal.
Manuel?
Wir haben natürlich auch jede Menge Wünsche. Noch ein letztes Mal auf die Politik rauf.
Ja.
Wir fordern seit geraumer Zeit eine queerbeauftragte Person. Sowas gibt es ja für die Bundesregierung, sowas gibt es auch im Land Berlin und wir würden es super wichtig finden, wenn wir sowas auch in Hamburg bekommen könnten, also eine Mittlerperson zwischen queeren Communities und der Politik, denn wir sehen ja, dass die Zahlen der Queerfeindlichkeit auch in Hamburg steigt, eben nicht nur anderswo um uns rum, sondern auch hier bei uns vor Ort und wünschen uns da einfach von der Politik mehr zu tun, um dieser sehr gefährlichen und bedrohlichen Entwicklung auch was entgegensetzen zu können. Wir haben aber auch so ganz andere, eher so lapidare Wünsche. Also wir hören zum Beispiel häufig, dass die CSD-Demo ja nur was von queeren Menschen für queere Menschen sei. Und das finden wir eigentlich gar nicht so. Deswegen wünschen wir uns eigentlich noch viel mehr auch nicht queere Personen auf den Straßen. Also falls jemand zuhört, kommt am 2.8. gerne ab 12 Uhr vorbei. Wir freuen uns auf euch.
Wenn wir schon über Politikerinnen und Politiker sprechen, fällt mir ein, dass vor einigen Wochen Lars Klingbeil, der Vizekanzler, beim Hurricane Festival war. Er hat das so ein bisschen so als Heimatbesuch verkleidet. Wobei er tatsächlich ja selber Gitarre spielt und ein großes Interesse an Musik hat und mit einigen Musikerinnen und Musikern auch befreundet ist und mit denen im Austausch steht. Welchen Politiker würdet ihr euch denn wünschen, der euch möglicherweise noch mehr unterstützen könnte oder den ihr möglicherweise vielleicht mal komplett für eure Interessen auf eure Seite ziehen könnt, Agnes?
Also Lars Klingbeil hat uns, um ehrlich zu sein, in den letzten Wochen geholfen. Da war auf jeden Fall auch schon der Kontakt da. Da ging es darum, dass wir eben mit dem Künstler Saipé auch nochmal ein großes Kunstwerk in Berlin sehr politisch präsent irgendwo gestalten. Und genau da brauchten wir solche Türöffner, um auch an den richtigen Kontakt zu kommen, um an die richtigen Bezirksämter zu kommen und so. Wir stehen
da
auf.
Ruft man dann den Vizekanzler an, um das richtige Bezirksamt ja, in Berlin irgendwie zu kriegen.
Wir haben ja bei uns so Leute, die genau solche Handynummern haben. Ja,
ja na klar.
Ja, die haben wir leider so in der Form nicht. Ja. Wir arbeiten tatsächlich recht viel mit lokalen PolitikerInnen zusammen, zum Beispiel mit Michael Weinreich auch aus Wilhelmsburg, weil wir das tatsächlich auch für die Flächenerhaltung brauchen. Also da gibt es dann tatsächlich immer so Sitzungen direkt von den Bezirken, wo wir dann auch ganz aktiv tatsächlich PolitikerInnen angehen. Ansonsten wünsche ich mir diejenigen, die einfach auch einen Geldbeutel haben, den sie aufmachen können. Das sind häufig dann vielleicht ein Finanzminister, die sind ja, oder ein Wirtschaftsminister, die dann ja einfach andere Gelder haben als zum Beispiel Kulturminister. Ja, das sind halt so die beiden Fraktionen, die wir immer versuchen so anzugehen.
Und kommen die? Wann war denn der Kultursenator das letzte Mal bei der Millantor Gallery?
Ich hatte mich jetzt mit ihm getroffen und er hat jetzt leider zur Eröffnungsrede abgesagt, aber ich hoffe, dass ich jemand anderen von der Kulturbehörde bekomme.
Bestimmt.
Also wir hatten schon mal, also das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber wir haben durchaus schon auch mal mit Carsten Broster dann so einzelne Termine, wo es auch so um die eine vergleichsweise noch eher kleine Förderung im Hinblick auf das Festivalvolumen geht, wo wir sowas auch mal besprechen. Mhm. Das letzte Mal hätte da aber durchaus auch mehr Besuch von PolitikerInnen stattfinden können auf dem Docville. Vielleicht ändert sich das ja dieses Jahr.
Ja.
Ich drücke die Daumen.
Ich hatte jetzt eine neue Idee, vielleicht passt das für euch auch. Ich mache jetzt PolitikerInnen-Führungen. Also wir haben jetzt gesagt, wir laden ganz exklusiv, einfach machen wir so einen Blick hinter die Kulissen, das ist dann auch nicht während des Festivals, sondern davor, damit man hier ein bisschen mehr zeigen kann, was eigentlich da alles dazugehört, und das wird auch bei uns in diesem Jahr zum ersten Mal stattfinden, und bisher, also haben wir da einfach ganz breit gefächert alle möglichen Menschen angeschrieben, in der Politik, aus der Politik, SenatorInnen, StaatsrätInnen, alle möglichen, ja, aus den Bezirksämtern und so weiter und so fort, und bisher war da ein ganz guter Anklang.
Sehr schön.
Klingt gut, ja.
Und bei euch? Manuel,
also,
ihr habt genug Politik. St. Georg ist eh ein politischer Stadtteil, oder?
Das absolut. Wir finden es auch gut, dass Peter Tschentscher, also der Regierende Bürgermeister, eben den CSD mit eröffnet und quasi voranschreitet, weil das eben auch nochmal einfach die politische Bedeutung, auch die politische Haltung dieser Stadt unterstreicht. Davon abgesehen würde ich mir aber auch mal PolitikerInnen beim CSD wünschen, die man da sonst gar nicht so vermuten würde oder sonst nicht so antreffen würde. Also
Julia Klöckner.
Zum Beispiel die größte Freundin der Regenbogenfahne, ja. Oder auch so ein Friedrich Merz. Also ich meine, die könnten ja auch beide mal vorbeikommen. Kann ich mir auch mal so ganz gut mit so einem Regenbogen-Cape oder Kappe oder so vorstellen. Oder so ein paar bunten Streifen auf der Wange.
Das ist doch dann Pinkwashing, oder?
Oder mal beim Truck mitfahren und einfach mal so den ganzen Tag beim CSD mitverbringen. Vielleicht würden die dann auch anders Queerpolitik bewerten und es wichtiger finden, als sie es bis jetzt finden.
Ihr Lieben, das war der 32. Culture Club. Kultur trifft Haltung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich auszutauschen mit euch. Ich danke im Namen von ganz Hamburg und allen Hörerinnen und Hörern, dass ihr euch so stark macht für die wirklich sehr wertvollen Inhalte, die ihr nicht nur durch Spaß, sondern durch Haltung in die Gesellschaft reinbringt. Und ich drücke euch die Daumen, dass das auch so gewürdigt wird, wie ihr das vorhin in den letzten Minuten geäußert habt. Herzlichen Dank und Ahoi.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.